Hallo und herzlich willkommen zur 235. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem günstigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und mein Arbeitgeber macht sich Sorgen um mich. Das ist sehr lieb, denn ich bin jetzt ja schon eine ganze Zeit krankgeschrieben und ja, man hat mir jetzt einen Brief zukommen lassen, dass ich doch an einer betrieblichen Eingliederungsmaßnahme teilnehmen könnte, wenn ich denn möchte. Also ich sollte bis Freitag darauf antworten, was der letzte Tag meiner Krankschreibung ist. Also am Montag wäre ich wieder da. Deswegen werde ich darauf nicht eingehen und mich dann einfach am Montag ganz normal wieder zum Dienst melden, wenn es mir dann hoffentlich wieder besser geht. Also die letzten Tage waren ganz gut. Heute ist jetzt wieder nicht so schön, aber das wird hoffentlich werden. Ich habe jetzt ja noch ein paar Tage Zeit, alles auszukurieren. Ja, was noch nicht auskuriert wurde, ist das Internet hier. Das ist tatsächlich immer noch nicht wirklich gefixt. Also gestern ging es mal, aber es fällt immer noch ab und zu mal aus und ja, so richtig gut ist es nicht. Ich habe ja gedacht, dass ich von Vodafone, von denen ich ja diesen mobilen Router bekommen habe, mit Guthaben, dass dieses Guthaben ja so lange hält, bis es verbraucht ist. Das ist aber quasi ein zeitlich begrenztes Guthaben. Sprich, man muss da alle 2 Wochen tatsächlich anrufen, auch wenn das Guthaben eigentlich noch gar nicht verbraucht wäre. Also die Gigabytes, die man da drauf hat, ist egal. Nach 2 Wochen ist da Schluss mit und man muss dann wieder anrufen. Das habe ich gemacht und bei der Gelegenheit hat man mir gesagt, wollen Sie nicht auch einen neuen Vertrag haben? Da habe ich eben erstmal gesagt, jetzt geht das wieder los. Da hat man mir aber gesagt, ja, nee, ist genau der gleiche Vertrag, den Sie im Moment haben. Kostet nur 15 Euro im Monat weniger, weil sie noch so einen älteren haben. Wollen Sie den? Dann schicke ich dann Ihnen einfach was zu. Ja, also ich bin jetzt wieder reich und habe hier 15 Euro mehr, womit ich mir irgendwelche komischen Sachen kaufen kann. Vielleicht auch Sachen, Merchandise der Cincinnati Bengals. Da erscheint der Podcast, in dem ich letzte Woche zu Gast war, etwas später. Man hat mir mitgeteilt, dass man aufgrund der neuerlichen Niederlage, auf die wir gleich zu sprechen kommen, gesagt hat, dass man den Podcast ein bisschen nach hinten verschiebt, was etwas seltsam ist, denn ja, ein extra Punkt oder nicht gemachter extra Punkt wäre durchaus Teil dieser Niederlage. Also ja, mal schauen, wann der noch erscheint. Es wurde mir zugesehen, dass er auf jeden Fall erscheint. Wäre ich sonst auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, wenn das dann nicht rauskommen würde. Wenn wir schon gerade bei Podcasts reden, ich habe die ganze Zeit, wo ich krankgeschrieben bin, natürlich sehr viel Marketing mir angeguckt, was man denn so machen soll, um seinen Podcast über die notorische 100 Zuhörerinnen-Grenze zu befördern. Und eine der Sachen, auf die ich immer wieder hingewiesen wurde, ist, dass man doch den Podcast, nee, man soll dafür Werbung machen, dass der Podcast bewertet wird. Also, wenn ihr mal einen Augenblick Zeit habt, dann bewertet doch gerne den Podcast bei iTunes. Da habe ich immer 19 Bewertungen, da dürfte gerne ein bisschen mehr werden. Oder bei Spotify, hatte ich neulich schon mal erzählt, dass ich da 40 Bewertungen habe. Es ist auch keine neue dazugekommen. Das ist so viel, wie ein Podcast aus der Bromance-Serie innerhalb der ersten Stunde hatte. Also nach 4 Jahren, über 4 Jahren, 4,5 Jahren, bin ich da so weit wie die nach einer Stunde. Also ja, da ist also noch ein bisschen Potenzial da. Es würde anscheinend Leuten wirklich helfen, den Podcast zu finden, wenn ihr da eine Bewertung hinterlasst. Und ich glaube, ihr müsst noch nicht mal irgendwas schreiben, sondern einfach nur einen Klick machen und ein paar Sterne da lassen. Gerne 5, wenn man ehrlich ist, mehr als 3 hätte er eigentlich nicht verdient. Aber 5, wurde mir gesagt, ist das Beste, das solltet ihr machen. Wenn ihr mir sagen wollt, dass ihr das gemacht habt, dann nutzt doch dazu die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder geht auf meine Homepage smk-blog.de, wo ihr auch gerade von mir per Hand aktualisiert die Kicker- und Panther-Statistiken sowohl aus der NFL als auch aus dem College, da zumindest ausgewählte Spieler, findet. So, los geht es mit den News und Transaktionen in dieser Woche. Das waren wieder einige. Wie immer geht es da los am letzten Dienstag. Wir wissen ja, um 22 Uhr unserer Zeit ist immer die Deadline, wo die Roster festgemacht werden, beziehungsweise ja, das Geld ausgezahlt wird. Wer zu diesem Zeitpunkt auf einem Roster ist, der bekommt auch Geld für diese Woche. Und dementsprechend werden Transaktionen gerne kurz davor gemacht, was ich dann allerdings leider verpasse für diesen Podcast. Ja, sowas auch bei den Minnesota Vikings, die haben Will Reichert nämlich auf Injured Reserve gesetzt und dafür John Parker Romo geholt, der dann am Wochenende sein NFL-Debüt gegeben hat. Bei den San Francisco 49ers hat man Anders Carlson vom Practice Squad entlassen. Da ist Jake Moody wieder fit geworden. Und ja, über dessen Leistung werden wir vielleicht auch noch mal kurz reden. Dann haben die Rams gedacht, zwei Panther auf dem Practice Squad müssen auch nicht sein. Schmeißen wir mal einen raus. Ryan Sandborn hat es da erwischt, der wurde entlassen. Und die New York Football Giants haben Panther Matt Hark entlassen. Da ist Jamie Gillen wieder fit. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Tampa Bay Buccaneers haben Evan Deckers zurück von der Injured Reserve gesetzt. Dafür aber die Minnesota Vikings, die hatten nicht nur ihren Kicker verloren, die haben auch ihren Longsnapper verloren, nämlich Andrew DePaola. Der ist verletzt worden im letzten Spiel und ja, ist jetzt auf Injured Reserve gesetzt worden. Am Mittwoch ging es dann weiter mit Longsnapper-Aktivitäten. Um Andrew DePaola zu ersetzen, haben die Minnesota Vikings Jake McQuaid geholt, und zwar auf dem Practice Squad. Ja, da ja, muss ja irgendeiner den Job machen. Und bei den Jacksonville Jaguars hat man Peter Bowden geholt. Da hat sich nämlich auch der Longsnapper verletzt. Ross Matischik heißt der. Und auf dem Practice Squad der Dolphins wurde auch der Longsnapper getauscht. Matt Overton raus, Tucker Eddington ist da drinne. Und wo wir beim Practice Squad sind, gehen wir zu dem der New York Football Giants. Die haben Matt Hark ja gestern entlassen gehabt und jetzt holen sie ihn zurück. Und zwar auf den Practice Squad. Also da ist er zumindest noch einigermaßen versorgt und bekommt noch, ich weiß nicht, wie wir sind für einen Veteran, knapp $15,000 in der Woche in etwa. Die Special Teams Spieler der Woche wurden auch bekannt gegeben, wie immer am Mittwoch. Da hat es diesmal getroffen in der AFC Tyler Bass nach seinem 61-Yard-Field-Goal und in der NFC den Panther der Arizona Cardinals Blake Gilligan. Herzlichen Glückwunsch. Die New York Football Giants, ordentlich in Action mit Transaktionen, die haben nämlich am Donnerstag dann den Kicker Greg Joseph von der Injured Reserve mit einem Injury Settlement gelassen. Der war ja, hatte sich verletzt, ist auf die Injured Reserve gesetzt worden und ist von dieser jetzt gewaved worden. Das kann man nur machen, wenn der Spieler sein Einverständnis gibt mit einer Injury Settlement, wie es so schön heißt. Da wird dann normalerweise geguckt, okay, wir glauben, mit dieser Verletzung bist du, sag jetzt mal, 4 Wochen lang verletzt. Wir bezahlen dir also jetzt diese 4 Wochen. Dafür wirst du halt gewaved. Das hat für den Spieler den Vorteil, dass er damit Free Agent ist und wieder zu einem anderen Team kommt. Kann und ja, vielleicht ist er auch schon nach 2 Wochen wieder fit und das geht dann schneller. Für das Team ist es natürlich der Vorteil, man muss dir jetzt nicht die ganze Zeit bezahlen. Denn wenn du auf Injured Reserve bist, dann bekommst du ja das Geld auch für die ganze Saison. Sprich, man hat dann zumindest, ich gehe jetzt mal davon aus, dass 4 Wochen ausfallen würde. Man hat dann halt die letzten 4 Wochen, müsste man ihm dann halt nicht bezahlen. Also ein Win-Win, glaube ich, da für beide Seiten, wenn Greg Joseph der Meinung ist, dass er schnell wieder fit ist. Am Freitag haben die New York Jets dann diesmal eine Transaktion gehabt. Die haben nämlich ihren Kicker entlassen, Riley Patterson, der im letzten Spiel ja zumindest die Extrapunkte gemacht hat, die er probiert hat. Dafür haben sie Anders Carlson auf den Practice Squad geholt. Sie hatten da ja schon Spencer Schrader. Ja, und jetzt haben sie 2 Kicker auf dem Practice Squad und konnten sich dann am nächsten Tag entscheiden, wen sie hochziehen. Ja, und bei den Washington Commanders, da hat sich die Situation am Anfang von Austin Seibert ein bisschen dramatischer dargestellt, als man dachte. Man hatte so gehört, dass er ein bisschen angeschlagen ist an der Hüfte. Und dann plötzlich am Freitag, ja, nee, der fällt aus. Und wir brauchen jetzt einen relativ dringenden Kicker. Man hat dann einen NFL-Veteranen geholt, nämlich Zane Gonzalez, der zunächst auf den Practice Squad ging. Und am Samstag dann jede Menge Transaktionen, weil man ja Spieler hochziehen musste. Die Commanders haben dann Zane Gonzalez vom Practice Squad aufs aktive Roster für das Spiel befördert. Und bei den Jets, die ja Anders Carlson und Spencer Schrader hatten, die haben sich für Spencer Schrader entschieden. Der soll dann, also sollte am Wochenende dann spielen. Außerdem haben die New York Football Giants in München Graham Gano von der Injured Reserve aktiviert. Der hatten sie ja gesagt, schon letzte Woche, wir eröffnen das Zeitfenster, wo wir dann entscheiden können, ob wir ihn aktivieren oder halt auch entlassen. Nein, man hat ihn da aktiviert und er hat dann auch in München gekickt. Und als letzte Transaktion haben dann die Tampa Bay Buccaneers Zach Treiner, den Longsnapper, entlassen. Das war's dann. Erstmal bin mir fast sicher, wir werden heute im Laufe des Tages noch ein paar Sachen erleben werden, aber das war das aus der letzten Woche. Und damit können wir anfangen mit dem ersten Spiel. Und ich hatte es vorweggenommen, da haben die Cincinnati Bengals nicht gewonnen gegen die Baltimore Ravens. Verliert man am Ende, weil man keinen Extrapunkt kickt, sondern eine Two-Point-Conversion probiert mit 35-34. Ja, und wie das Ergebnis vielleicht so auch den Anschein macht. Ein Field Goal gab es in diesem Spiel nicht. Es wurde nichts probiert und dementsprechend auch nichts getroffen. Und Treffen ist das Stichwort. Nicht getroffen hat nämlich Justin Tucker mal wieder. Ich hatte die Tucker-Krise ja eigentlich für beendet erklärt. Vielleicht müssen wir sie doch wieder aufmachen. Jetzt ballert er schon extra Punkte daneben. Da machen wir uns doch Sorgen. Anfang des vierten Viertels aus, ja, muss man, glaube ich, da nicht erwähnen, 33 Yards, ist sein Kick links vorbeigegangen. Und ja, das hätte noch katastrophal enden können, ist es dann aber nicht. Aber das war dann eher eine Coaches-Decision am Ende. Die anderen Extrapunkte, die vier, die er probiert hat, von den vier waren die drei dann gut. Evan McPherson auf der anderen Seite, der bleibt da fehlerfrei. Am Ende halt probiert man da nicht den Extrapunkt zu machen, sondern geht auf die Two-Point-Conversion und schafft es dann nicht. Vier von vier geht er. Bei den Panthern, John Stout, ist das bei den Baltimore Ravens. Der hatte 5 Punts in diesem Spiel, 46,2 sein Bruttoschnitt. Sein Nettoschnitt ist da drüber, sprich es gab Minus-Yards bei Returns. 47 Yards ist nämlich sein Nettoschnitt, also 0,8 Yards mehr als sein Bruttoschnitt. Hatte einen kritischen Punt in diesem Spiel, einen 35-Yard-Punt von der eigenen 32 im dritten Viertel und 2 Punts von den 5 bringt er in die 20, einen davon sogar in die 10. Ryan Rico ist der Rookie-Punter der Bengals, hatte 3 Punts in diesem Spiel, 41,3 hat sein Brutto als auch sein Netto-Schnitt. 2 Punts bringt er in die 20, einen davon in die 10. Bei den Kickoff Justin Tucker 5 von 6, 17-Yard-Return, Evan McPherson 4 von 6. Der längste Return 30 Yards und der andere war ein Onside-Kick, denn man wollte den Ball, nachdem man ja nicht in Führung gegangen ist, dann doch nochmal gerne wieder haben. Mit 38 Sekunden hat man das probiert, aber Mark Andrews hat da den Ball dann für die Ravens gesichert und ja, so auch das Spiel dann gewonnen. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das war in München und ging in die Verlängerung. Es schlagen die Carolina Panthers die New York Football Giants 2017. Ich wollte ja eigentlich nur nachgucken, ob es das erste Field Goal in Deutschland war, was daneben gegangen ist. Graham Gnoe aus 43 Yards im zweiten Viertel rechts vorbei nach seiner Verletzung. Aber am Ende macht den Ausgleich zumindest klar. Aber mit einem 42 Yarder 9 Sekunden vor dem Ende reicht dann allerdings nicht. Denn Eddie Pinheiro hat am Anfang des Spiels, erste Spielzug des zweiten Viertels, ein 53 Yard Field Goal gemacht. Und am Ende kickt er dann auch den ja, deutlich machbaren Game-Winner aus 36 Yards, nachdem die Giants den Ball im ersten Spielzug der Verlängerung gefummelt haben. Vielen Dank dabei an alle, die an mich gedacht haben und in München waren. Ich habe etliche Bilder, Erwähnungen, Live-Berichte bekommen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Also gerne beim nächsten Spiel in München oder Berlin das dann wieder so machen. Also ich war über jeden Schritt beim Aufwärmen und so weiter informiert. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das fand ich großartig. Bei den Extrapunkten waren auch alle großartig. Eddie Pinheiro 2 für 2. Graham Gnoe 2 für 2. Die Panther, Johnny Hecker 7 Punts in diesem Spiel für einen 48,1 Yards Brutto, 45,7 Yards Netto-Schnitt, 55 Yards sein längster. Er bringt 3 der 7 in die 20. Von diesen 3 bringt er 2 in die 10 und einen in die 5, nämlich an die 4-Yard-Linie. Dazu, wollte ich gar nichts erzählen, hat Jamie Gillen auf der anderen Seite, der Scottish Hammer, wieder zurück nach den Verletzungen, also bei den Giants. Alle Verletzungen wieder auskuriert. Es sind wieder der Schotte Jamie Gillen und der in Schottland geborene Graham Gnoe im Einsatz. 5 Punts hat Jamie Gillen für einen 40,8 Yard Brutto, 37 Yard Netto-Schnitt, bringt von diesen 5 Punts 4 in die 20, davon 2 in die 10. Und einer seiner Punts sogar gemufft worden von Blackshear. Hätte fast ein Desaster werden können. Im ersten Viertel war das gleich, aber Blackshear kann den Ball gerade so noch selber recovern an der eigenen 9-Yard-Linie. Also das wäre eine sehr gute Ausgangsposition gewesen für die Giants. Eddie Pinheiro hat ein Touchback in diesem Spiel bei den Kickoffs, bei den 5, die er ausführt, längste Return 30 Yards lang, hat allerdings auch einen Kickoff gehabt, der zu kurz war, der, ja, sah nicht so ganz rund aus, wie er da angelaufen ist, weil anscheinend dann auch nicht so richtig getroffen. Ging nur bis zur 22-Yard-Linie, muss bis zur 20-Yard-Linie kommen. Also ein Kickoff zu kurz, der wird dann behandelt wie ein Out-of-Bounds-Kick und der Ball geht an die 40-Yard-Linie. Graham Gano hat in diesem Spiel 4 Kickoffs ausgeführt. 2 davon waren Touchbacks, hatte einen 20er Touchback, also einmal den Ball aufgekommen und dann in die Endzone gegangen. Und seine beiden Returns waren, der längste davon war 28 Yards lang, sagen wir es so. Wir kommen zum nächsten Spiel, springen wieder zurück in die Vereinigten Staaten und da wird es windig, nämlich beim Spiel der Patriots gegen die Bears und da gewinnen die Bostoner in Chicago mit 19-3. Ja, wenig verwunderlich, dass es in dem Spiel kein langes Field Goal gab, aber schon verwunderlich, dass man Joey Sly so viel zugetraut hat, denn also die Wetterbedingungen waren wirklich, wirklich nicht schön. Das hat ordentlich gestürmt da und man hat Joey Sly gleich 4-mal rauslaufen lassen und er war auch 4-mal erfolgreich. 37 Yards das längste Field Goal, 30, 25 und 33 Yards. Die anderen, auf der anderen Seite, Carlos Santos, der war nur 1-mal im Einsatz, traf aus 33 Yards und Joey Sly macht auch den einzigen Extrapunkt, der ja auch aus 33 Yards kommt, den es in diesem Spiel gab. Ja, die Panther leiden natürlich unter dem Wind oder haben Rückenwind und das ist dann richtig gut. Bryce Berringer kann davon ein Lied erzählen für die Patriots. Er hatte 5 Punts in dem Spiel, inklusive einem 75-Yard-Punt, der längste Punt an diesem Wochenende. Das reicht für einen 57-Yard-Brutto-Schnitt. Allerdings hat er auch nur einen 41,4-Yard-Netto-Schnitt, weil halt unter anderem auch dieser 75-Yard-Punt zu lang ist. Dann hat er noch einen 61-Yard-Punt, der war auch zu lang und es waren halt beides Touchbacks. Das sind halt 40 Yards, die man da mal eben verliert. Dazu gab es noch einen längeren Return von Carter, über 38 Yards. Ja, das cuttet da dann ordentlich rein. Torrey Taylor, einen Punt hat er in die 20, der war sogar in der 10. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Torrey Taylor auf der anderen Seite, ja, der hatte ein schwieriges Spiel, hatte gleich der erste Punt war miserabel von ihm, war ein 13-Yard-Punt, wollte da die Patriots etwas weiter ja, rein zwingen. Kein kritischer Punt, weil der von relativ weit vorne kam. Aber es war ein 13-Yard-Punt und an die New England 34-Yard-Linie. Der war nicht sehr schön. Aber später wurde es dann besser. Er hatte auch noch jede Menge Gelegenheit dazu. 8 Punts von Torrey Taylor. 62 Yards, sein längster. Insgesamt kam er auf einen 41,9-Yard-Bruttoschnitt. 33,8 sein Nettoschnitt. Auch er hat einen Touchback gehabt. Ein Punt-Return, der länger war, 24 Yards von Jones, kurz vor der Halbzeit. Allerdings hat er auch einen Punt, der gemufft wurde. Konnte Jones den Ball allerdings auch selber wieder aufnehmen und sogar noch für 10 Yards nach vorne bringen. 2 Punts seiner 8 waren in der 20. Bei den Kickoffs, Carlos Santos nur 2-mal im Einsatz, beides mal Touchbacks. Joey Sly, 3 Touchbacks bei den 5 Kickoffs, die er ausgewählt hat. Auch er hatte einen Kickoff, der zu kurz war. Der war sogar deutlich zu kurz. Der ist nur bis in die 26 gekommen. Der längste Return bei ihm, ein immerhin 35-Yard-Return von Carter im letzten Viertel. Ja, und damit springen wir schon zum nächsten Spiel. Und da schlagen die Buffalo Bills die Indianapolis Colts 30-20. Letzte Woche der Game-Winner, dieses Mal ein relativ unaufgeregtes Spiel für Tyler Bass. Der macht 3 Extrapunkte und auch 3 Field Goals, aber das waren für ihn alles eher Chip-Shots. 47 Yards, das längste, dazu noch ein 29 und ein 28 Yard Field Goal. Matt Gay geht 2-for-2 bei Extrapunkten und auch 2-for-2 bei Field Goals. Auch seine Field Goals relativ kurz, 27 Yards das längste, das andere nämlich nur aus 23 Yards. Panther gar nicht so häufig im Einsatz gewesen. Sam Martin und Rigoberto Sanchez jeweils 2-mal aufs Feld gezwungen worden. Sam Martin für die Bills mit einem 54,5 Brutto- als auch Netto-Schnitt bringt beide Punts in die 20, bringt beide Punts in die 10 und einen sogar in die 5, nämlich an die 3-Yard-Linie. Sanchez hat einen 54-Yard-Brutto-Schnitt, einen 50-Yard-Netto-Schnitt und bringt einen der beiden Punts in die 20. 3-for-5 ist die Touchback-Bilanz von Matt Gay, ein 26-Yard-Return. Ist der längste Teil der Bears, der ja, macht es da relativ einfach. Es gab 6 Touchbacks bei 6 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da wurde es dramatisch, denn es schlagen die Kansas City Chiefs irgendwie die Denver Broncos 16-14. Harrison Butker geht 3 für 3 bei Field Goals in diesem Spiel und 1 von 1 bei Extrapunkten. Seine Field Goals sind für ihn ja absolut kurze Dinger. 36 Yards, 28 und 20 Yards. Will Lutz ist allerdings das Thema des Spiels, denn er geht zwar 2 für 2 bei Extrapunkten, aber er geht 0 von 2 bei Field Goals. Nun, zu Beginn hat er erstmal ein 60-Yard-Field Goal, welches zu kurz war. Letzter Spielzug der ersten Halbzeit, welcher dann von Mecole Hardman relativ lang für insgesamt 57 Yards und auf dem Feld wahrscheinlich 108 Yards zurückgelegt, retourniert wurde, konnte dann aber von Barton in der Aufhöhe der Mittellinie getackelt werden. Also immerhin ein Missed Field Goal Return. Das ist eine Statistik, die tatsächlich die NFL immer führt. Also in jedem Spielzug gibt es, ja, egal was da passiert, gibt es halt diese Spalte Missed Field Goal Return Yards. Und ich muss mal nachgucken, in den letzten Jahren ist diese halt Spalte halt bei, keine Ahnung, 3 Plays ausgefüllt worden. Also es hat mich gefreut, dass da tatsächlich mal was drin stand. Ja, aber das große Thema war natürlich das 35-Yard-Field-Goal am Ende. Eigentlich ein Chipshot. Ja, keiner hat mehr damit gerechnet, dass Kansas City das Spiel gewinnt. Aber es sollte anders kommen. Wir hören mal kurz rein.
35-Yard-Field-Goal Lux. For Boney the snap, Riley the hold, Lux the kick to win it. Oh! Blocked! The Chiefs have won! The Chiefs have won!
Ja, ein totaler Zusammenbruch der linken Offensive-Seite der Denver Broncos. Sowas habe ich auf NFL-Niveau selten erlebt. Also 3 Spieler, die ja fast überhaupt nichts gemacht haben. Einer ist hingefallen, hat wirklich einfach hingelegt. Ja, ich weiß nicht, ob er gestolpert ist oder sonst irgendetwas. Über den konnte man einfach rüberspringen. Dann der andere Spieler hat so ein bisschen was probiert, ließ sich einfach runterdrücken. Und ja, der dritte ist zumindest stehen geblieben. Wenigstens ein Spieler hat seinen Job gemacht. Da war allerdings gar keiner mehr, den er blocken sollte. Also es war wirklich kollektives Versagen auf Seiten der Denver Broncos. Und offiziell hat Danner den Ball geblockt, laut den Statistiken. Da waren aber auch mindestens einer, eigentlich sogar 2 weitere Spieler, die noch da gewesen wären, wenn der nicht die Finger dran gehabt hätte. Also unglaublich auf NFL-Niveau, dass so etwas in einer solchen Situation passiert. Unfassbar. Ja, und Kansas City gewinnt dieses Spiel irgendwie. Ja, das hätte ich so nicht erwartet. Und ja, wenn dann nicht so kollektiv, dass vielleicht einer mal irgendwie einen Fehler macht. Normalerweise ist es dann ja der Wing-Spieler draußen, der dann gegen 2 Spieler ist und ja dann den äußeren Spieler blockt, den inneren durchlässt, was man nicht machen sollte. Aber dass da so wirklich 3 Spieler sich einfach überrennen lassen, quasi ohne Gegenwehr, das auf NFL-Niveau sehr, sehr seltsam. Ja, aber so passiert es halt auch mal und deswegen lieben wir den Sport. Matt Ariza ist der Panther der Kansas City Chiefs. Der hatte 4 Punts in diesem Spiel, 64 Yards sein längster, 53,2 sein Bruttoschnitt, aber nur 36,2 Yards sein Nettoschnitt, weil er hat von diesen 4 Punts 2 Touchbacks und dann noch einen längeren Return, nämlich von Mims über 28 Yards im dritten Viertel. Das ist natürlich, ja, da nicht so schön. Immerhin, der andere Punt, der dann kein Touchback oder lange retourniert wurde, den hat er in die 10 gebracht. Immerhin. Riley Dixon für die Denver Broncos, 5 Punts für einen 47,2 Yards Brutto-Schnitt, 41,6 Yards netto. Auch er muss einen längeren Punt-Return zulassen, nämlich von Mecole Hardman über 19 Yards. Schöne ist, er macht am Ende das Tackle, pusht ihn out of bounds. Er hat immerhin einen Punt in die 20 gebracht, den auch wie Matt Ariza in die 10, allerdings auch einen kritischen Punt, nämlich einen 39-Yard-Punt von der eigenen 7-Yard-Linie. Das ist natürlich doof, denn damit haben die Chiefs da schon den Ball in der Hälfte der Broncos an der 46-Yard-Linie übernommen. Harrison Butker, 4 Touchbacks bei 5 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Auch er ein Kick, der zu kurz war. Das ist tatsächlich diese Woche so ein bisschen das Thema. Ich glaube, wir hatten vorher erst 5 Kickoffs, die zu kurz waren in der ganzen Saison. Jetzt haben wir 3 oder 4 gehabt in dieser Woche. Kommt nachher im Onside-Kick, kehren wir das Ganze nochmal schnell zusammen. Will Lutz, 2 Touchbacks bei 3 Kickoffs, ein 25-Yard-Return ist da der längste gewesen. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da, ja, kommt ein anderes Thema diesmal zur Sprache, welches wir bei manchen Spielen hatten. Es haben gewonnen die New Orleans Saints gegen die Atlanta Falcons mit 20-17. Daneben schießen ist das Thema, was wir ansprechen müssen. Und ja, wir haben die Tucker McPherson-Krise gehabt. Wir haben jetzt die Young Wei Koo-Krise. Also das war nicht so schön, was da gemacht hat. Also er hat zunächst ein 53-Yard-Field-Goal links vorbeigesetzt. Ja, 53 Yards kann passieren. Dann ist ein 35-Yard-Field-Goal von ihm geblockt worden. Ist immerhin noch knapp, ja, 2 Meter dann rechts vorbei, nee, Entschuldigung, links vorbei gegangen, aber auch nicht gut. Und am Ende, dann hat er aus 46 Yards den rechten Pfosten getroffen. Immerhin spendenrelevant, aber 3 Field Goals daneben gesetzt, man verliert mit 3 Punkten. Ja, das würde mich nicht wundern, wenn man da langsam bei Atlanta, denn es war ja nicht das erste Mal, dass er ein paar Probleme hatte in dieser Saison, dass man da zumindest mal sich einen Kicker anschaut und vielleicht auf den Practice Squad holt. Immerhin, er hat zwischendurch auch noch ein 27-Yard-Field-Goal gemacht und er war perfekt bei den beiden Extrapunkten, die er probiert hat. Ebenso auch Blake Rupi, auch der hat 2 Extrapunkte probiert. Bei dem lief es aber deutlich besser, der hat nämlich auch 2 Field-Goals probiert. Waren alles machbare, aus 38 und aus 26 Yards waren die Kicks gut. Bradley Pinion ist der Panther der Falcons, er hatte 3 Punts in diesem Spiel, 48 Yards sein Brutto, 42 Yards sein Nettoschnitt, bringt ein Punt in die 20, hat allerdings auch einen längeren Return, nämlich einen 18-Yard-Return von Jackson im letzten Viertel. Matthew Haywall ist der australische linksfüßige Panther der New Orleans Saints, der hatte 5 Punts in dem Spiel, 44,8 Yards sein Brutto, 43,2 Yards sein Nettoschnitt, bringt von diesen 5 Punts 4 in die 20, davon einen sogar in die 10. Bei den Kickoffs kein einzigen Touchback für Blake Groupy. Der längste Return auf Seiten der Falcons allerdings nur in Anführungszeichen 35 Yards lang. Auf der anderen Seite Bradley Pinion hat 2 Touchbacks bei 4 Kickoffs, die er ausführt. Längste Return für die Saints ein 26 Yarder. Wir kommen zum nächsten Spiel und wir bleiben bei Leuten, die 3 Field Goals daneben setzen. Hat trotzdem gereicht für die San Francisco 49ers. Sie schlagen die Tampa Bay Buccaneers 23-20. Jake Moody ist zurück von seiner Verletzung und ich sag mal so, er hätte vielleicht auch noch eine Woche da bleiben können. Werden sich wahrscheinlich viele San Francisco 49ers-Fans sagen, obwohl man ja am Ende gewinnt. Aber ich sag mal so, wenn dieser Kick nur etwa 50 Zentimeter weiter rechts gewesen wäre, dann wird man, glaube ich, jetzt darüber reden, ob man noch so an Moody festhalten kann. Denn in diesem Spiel hat er ebenso wie Young Wei Koo 3 Field Goals daneben gesetzt und diesmal keinen geblockter dazwischen, sondern er hat alle einfach daneben geschossen. Er fängt erstmal an mit einem 28-Yard-Field-Goal, welches erfolgreich war. Dann aus 49 Yards links vorbei. Dann trifft er aus 33 Yards. Wir machen uns also erstmal keine Sorgen. Aus 50 Yards links vorbei. Dann aus 44 Yards rechts vorbei. Also zweimal links vorbei, einmal rechts vorbei. Hat ja wirklich keinen guten Tag da gehabt. Aber am Ende kackt nicht, sondern kickt der Moody und er darf noch mal ran aus 44 Yards und wir hören uns an, was passiert.
Now the Moody, the mood on Moody, who's missed 3 kicks today, can he redeem himself here?
This would undo it all. And again, we talked about battleship defense. Bulls brought the blitz there. And when you bring the blitz, there's no one back there in the secondary coverage. Purdy read it, flipped the ball out there, and it all comes down to this.
Can it be redemption for Jake Moody to win it from 44? 49ers win it!
Knapp drinne am rechten Pfosten. Ich hatte es erwähnt, also einen halben Meter mehr hätte er da nicht gehabt. Aber der Kick ist gut und so vergessen wir vielleicht auch, dass er dem Spiel 3 von 6 war, was viel kurz anging. Und ja, so richtig schön war das alles nicht. Immerhin, die Extrapunkte, die er probiert hat, waren erfolgreich. 2 für 2 ist er da. Ebenso Chase McLaughlin bei den Tampa Bay Buccaneers. Auch der geht 2 für 2 bei Field Goals und auch bei Extrapunkten. Er trifft aus 30 und aus 26 Yards. Mitch Wischnowski ist der Panther der San Francisco 49ers. Der hatte einen Punt in dem Spiel. Das war ein 35-Yard-Punt, allerdings ein wunderschöner 35-Yard-Punt. Der war nämlich gedownt worden an der 4-Yard-Linie der Tampa Bay Buccaneers. Also das geht dann nicht sehr viel besser. Trenton Gill ist bei den Bucks aktiv. Der hat 6 Punts gehabt in dem Spiel, 45,5 Yards sein Bruttoschnitt, 39,5 Yards sein Nettoschnitt. Er bringt 2 der 6 Punts in die 20, einen davon sogar in die 10, muss einen langen Return zulassen, nämlich einen 30-Yard-Return von Cowing, macht dabei allerdings selber das Tackle. Das ist doch sehr schön, das gibt Spendengeld. Und Cowing war dann allerdings auch noch schuldig an einem Muffed Punt. Sehr schönes Arbeit der Special Teams, da der Buccaneers, die nämlich einen Spieler der 49ers in ihn reingedrückt haben, sodass er den Ball nicht fangen konnte. Und Nelson kann dann den Ball zu Beginn des dritten Viertels sichern für die Tampa Bay Buccaneers. Und ja, dementsprechend hat Trenton Gill einen sehr schönen, positiven EPA von fast 0,6. Das ist doch sehr, sehr gut. Bei den Kickoffs, Jake Moody ist da zumindest 5 für 5. Trenton Gill geht da 4 von 5, ein 23-Yard-Return gab es in diesem Spiel. Wir kommen zum nächsten Sieg, der zwar knapp war, aber kein Gaming Field Goal hat. Es schlagen die Pittsburgh Steelers die Washington Commanders. '27 ist da der Endstand. Beim Debüt führen Zane Gonzalez zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder aktiv gewesen in der NFL. Und ja, er macht das so, als wenn er nie weg gewesen wäre. Geht 2 für 2 bei den beiden Field Goals hier probiert. Er trifft aus 48 und aus 41 Yards und geht 3 für 3 bei Extrapunkten. Ja, Chris Boswell macht da den Game-Winning-Extrapunkt, wenn man so will, am Ende. Denn er geht 4 von 4. Tress Way, der Panther der Commanders, 6 Punts, 74 Yards, der längste, zweitlängste Punt dieses Wochenendes, für einen 55-Yard-Bruttoschnitt, 48,3 Yards sein Netto-Schnitt, hat einen Touchback, welches da rein addiert werden muss, subtrahiert werden muss, und einen längeren Return gab es auch noch für die Steelers über Austin mit 17 Yards im letzten Viertel. Er bringt 2 der 6 Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Collis Waitman hat eine sehr gute Saison bisher, ein bisschen unter dem Radar. Der Belgier, linksfüßige Belgier bei den Steelers, hat 5 Punts in diesem Spiel, 42,4 sein Bruttoschnitt, aber halt auch sein Nettoschnitt, 42,4 Yards. Bringt 3 der 5 Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Und ich habe gerade gesagt, spielt eigentlich eine gute Saison. Sieht man auch an seinem EPA in diesem Spiel von gut 0,8, aber er hat in dem Spiel auch 2 kritische Punts gehabt. Einmal von der eigenen 8-Yard-Linie einen 34-Yard-Punt und von der eigenen 32-Yard-Linie einen 39-Yard-Punt. Aber ich wollte da nur darauf aufmerksam machen, dass der eine sehr gute Saison hat, denn 2 seiner Punts sind gemufft worden von Zekeus. Einmal kann er den Ball noch selber recovern, aber beim zweiten Mal ist dann ein Steelers-Spieler zur Stelle und kann den Ball an der Washingtoner 14-Yard-Linie sichern. Also, das läuft sehr gut. Ein paar kritische Punts, aber dann halt auch gerade einer der kritischen Punts ist sogar der gemufft wurde. Nein, kann gar nicht sein. Nein, ich korrigiere mich. Ja, ich habe nichts gesagt. Also, Collis Waitman sollte man auch ein bisschen im Auge behalten. Bei PFF, glaube ich, ich hoffe, ich denke nachher dran, gucke ich mal, ist der auch relativ weit vorne. Chris Boswell hat einen Touchback gehabt bei 5 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längste Return, 39 Yards von Austin Eckler. Und Zane Gonzalez auch einen Touchback bei 6 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return bei ihm, 35 Yards von Warren. Ja, dann gab es in dem Spiel ja noch eine wunderschöne Sache, nämlich einen Fake Punt. Es war so, dass die Washington Commanders vergessen haben, einen Gunner zu decken. Und die Pittsburgh Steelers, Danny Smith, der Special Teams Coordinator, hat da seinen Jungs sicherlich gesagt, wenn das passiert, dann habt irgendein Codewort, dann dürft ihr, egal wie die Situation ist, und es war tief in der eigenen Hälfte, ich glaube, der Ball war an der 12-15-Yard-Linie, dann könnt ihr das gerne machen. Ihr spielt den Ball dann zum Upback, zum Personal Protector Killebrew, und der wirft dann den Pass auf den vollkommen freistehenden Pierre. Leider kein guter Pass, incomplete. Ja, totales Breakdown, sowohl also mental bei den Washington Commanders, denn das kann so nicht passieren, und dann natürlich ein bisschen körperlich bei den Pittsburgh Steelers, denn das muss man dann natürlich auch nutzen. Es waren 4. und 15, also man hat ja schon einige Distanz zurücklegen müssen, um ein neues First Down zu kriegen, aber ja, ich finde es gut zu sehen, dass die Steelers das dann machen und da dann auch ein Go einfach haben, wenn die Spieler so etwas sehen, dass sie es dann machen können, aber ja, in dem Fall leider nicht erfolgreich. Wir kommen zu einem Debüt, welches sehr erfolgreich war. Es schlagen nämlich die Minnesota Vikings die Jacksonville Jaguars 12-7. John Parker Romo. In seinem ersten NFL-Spiel macht er alle Punkte für die Vikings. Und das reicht dann zum Sieg. Ja, er tritt an zunächst mit einem 45-Yard-Field-Goal. Dann trifft er noch aus 33, aus 34 und aus 29 Yards. Also nachdem er das erste Field-Goal gemacht hat, wurde es dann nur noch einfacher. Und ja, so kann man natürlich sein NFL-Debüt sehr, sehr gut feiern mit einem Sieg, in dem man alle Punkte gemacht hat. Ja, Cam Little auf der anderen Seite, kein einziges Field-Goal probiert, ein extra Punkt, der war gut. Logan Cook, der Panther der Jacksonville Jaguars, 5 Punts, 68 Yards sein längster, 54,8 Yards sein Bruttoschnitt, sein Nettoschnitt 49 Yards, weil er einen Touchback hat. Alle anderen Punts, die keine Touchbacks waren, hat er in die 20 gebracht. Ryan Wright bei den Vikings hatte 2 Punts nur in dem Spiel, einen 43-Yard-Punt und einen 29-Yard-Punt. Das bedeutet, sein Brutto als auch sein Nettoschnitt exakt 36 Yards. Immerhin einen Punt bringt er in die 20. Bei den Touchbacks, Cam Little 2 für 2, John Parker Romo geht 4 von 5. Es gab in dem Spiel ein 24-Yard-Return. Das war alles, was es da gab. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Chargers die Tennessee Titans 27-17. Younghoe Koo in der Krise. Cameron Dicker war in den letzten Wochen so ein bisschen in der Krise, aber in diesem Spiel fehlerfrei. Er geht 2 für 2 bei Field Goals, trifft aus 21 und 37 Yards und 3 für 3 bei Extrapunkten. Leider fehlerfrei war nicht Nick Folk bei den Tennessee Titans, denn der hat seinen ersten Field Goal Versuch aus 49 Yards rechts daneben gesetzt. Später trifft er allerdings aus 27 Yards und auch bei den beiden Extrapunkten, die er probiert, ist er fehlerfrei. Ist ganz lustig, wir haben, glaube ich, den einzigen Extrapunkt, der verschossen wurde an diesem Wochenende, war gleich im ersten Spiel von Justin Tucker. Brent Stonehouse wird häufig allein gelassen von den Tennessee Titans Special Teams, aber in diesem Fall ist der Panther der Titans ja fehlerlos geblieben, wenn man so will. Hatte 4 Punts in dem Spiel, 53,5 Yards sein Bruttoschnitt, 50 Yards sein Nettoschnitt. Von diesen 3, von den 4 Punts bringt er 3 in die 20, einen davon in die 10, hat positiven EPA von 0,5. Auf der anderen Seite, J.K. Scott hat einen negativen EPA von minus 0,4, hat 3 Punts für einen 38,7 Yards Schnitt. Immerhin, da sind alle Yards auch netto. Hat einen Punt in die 20 gebracht, allerdings auch einen kritischen Punt gehabt, nämlich einen 29-Yard-Punt von der eigenen 23. Bei den Kickoffs, Nick Folk geht 2 von 4, hat einen langen Return, den er zulassen musste, nämlich einen 56-Yard-Return von Davis in Mitte des dritten Viertels. Gute Sache, Nick Foles selbst bringt ihn out of bounds und am Ende probiert er noch einen Onside-Kick, der allerdings von Henley gesichert werden kann und ja, dementsprechend nicht erfolgreich war. Da warten wir noch auf den dritten, der in dieser Saison klappt. Geklappt hat einiges für die Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys. Sie gewinnen nämlich 34-6. Alle Punkte in dem Spiel für der Cowboys durch Brandon Aubrey. Er trifft aus 46 und aus 23 Yards und auch sein Gegenüber Jake Elliott macht 2 Field Goals aus 39 und aus 38 Yards. Großer Unterschied ist, der darf auch 4-mal zu Extrapunkten antreten und die macht er auch alle. Brandon Mann ist der Panther der Eagles, der durfte 4-mal ran, 52 Yards sein Bruttoschnitt, nur 42 Yards sein Nettoschnitt, was dadurch kommt, dass 2 der 4 Punts Touchbacks waren. Immerhin einen weiteren bringt er in die 20. Brian Enger macht den Job bei den Dallas Cowboys. Der hatte 6 Punts für einen 50,7 Yard Bruttoschnitt, 43,5 Yards sein Nettoschnitt, was dadurch kommt, dass DeGene einen 31 Yard Punt Return hatte im dritten Viertel, was da so ein bisschen reinspielt. Zu sich hatte er noch einen kritischen Punt, nämlich von der eigenen 33 Yard Linie einen 37 Yard Punt gleich nach dem ersten Drive. Kickoffs. Brandon Aubrey, keinen einzigen Touchback, 0 von 3. Der längste Return allerdings auch nur 32 Yards lang. Brandon Mann, 5 von 7. Der längste Return bei ihm allerdings, oder beide Returns, die dann gemacht wurden, waren sehr gut durch Kevante Turpin. Einmal ein 47-Yard-Return und dann noch einen 36-Yard-Return. Und jetzt hätte ich fast unterschlagen, dass bei dem langen Return von DeGene Brian Enger den Tackle gemacht hatte und ihn out of bounds gebracht hat. Das soll natürlich nicht unerwähnt bleiben, denn dafür wollen wir ja Geld sehen. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da gewinnen überraschend deutlich die Arizona Cardinals gegen die New York Jets. 31 zu 6. Neuer Kicker im Einsatz für die Jets. Es ist Spencer Schrader, der ja schon das erste Spiel in der Saison bestritten hat. Da war er noch im Diensten der Indianapolis Colts, als sich Matt Gay verletzt hatte und er ja kein einziges Field Goal probieren durfte, nur extra Punkte gemacht hat. In diesem Fall ist es jetzt genau umgekehrt. Er durfte nur Field Goals probieren, keinen extra Punkt. Er geht 2 für 2, trifft aus 25 und aus 45 Yards. Chad Ryland auf der anderen Seite, der trifft mit der Halbzeitsirene aus 37 Yards und bei allen 4 Extrapunkten. In dem ganzen Spiel gab es gerade mal 3 Punts. Thomas Mostert 2-mal ran, einmal 47 Yards, einmal 46 Yards. Ihr habt recht, es ist ein 46,5 Yards Bruttoschnitt und auch Nettoschnitt in dem Fall. Bringt einen Punt in die 20 und Blake Gilligan, der bringt den Punt, den er hat, in die 20. Also ein 40-Yard-Punt, der in die 20 ist. Allerdings so ein bisschen blöd, es gab bei diesem Punt dann eine Strafe gegen Arizona, nämlich Blount hat da den Returner Xavier Gibson interferiert und es gab dann eine 15-Yard-Strafe, die dann den Ball halt dann doch deutlich weiter nach vorne gebracht hat. Aber offiziell ist es für ihn ein Punt an die 12-Yard-Linie. Das ist doch eine gute Sache. Chad Ryland geht 5 von 5 bei Kickoffs und Spencer Schrader denkt sich, ja, dann mache ich mit. Hat allerdings auch nur 3 Versuche. Die waren alle gut. Das heißt gut, die waren alle Touchbacks. Wir kommen zum nächsten Game-Winning-Field-Goal, für das ich jetzt ganz vergessen habe, den Sound rauszusuchen. Das tut mir leid. Aber ich erzähle es euch. Es kam von den Detroit Lions. Die schlagen nämlich die Houston Texans 26-23. Jake Bates macht das Game-Winning-Field-Goal knapp. Ja, ähnlich wie Moody bei seinen beiden Field-Goals, die er in diesem Spiel hatte. Beide aus sehr weiten Distanzen. Einmal aus 58 Yards und aus 52 Yards. Und beides mal knapp am Pfosten dran gewesen. Aber jedes Mal erfolgreich. Und Jake Bates dann am Ende mit dem Game-Winner. Und ja, tolle Geschichte für einen der sehr guten jungen Kicker, die wir zurzeit in der NFL haben. Kemi Fairbairn ist nicht mehr der jüngste Kicker, den wir haben, aber auch ein sehr guter, aber in diesem Spiel leider nicht ganz perfekt. Man muss allerdings sagen, sein Fehlschuss kommt aus 58 Yards. Da, ja, kann ich nichts zu sagen. Da kann man mal links vorbeischießen. Das, ja, war natürlich doof zu dem Zeitpunkt, denn das war kurz, der Kick kam direkt nach der Two-Minute-Warning. Und ja, hätte vielleicht den Sieg bedeutet, oder zumindest nur noch das Spiel in die Overtime gebracht am Ende. Aber ja, so konnten die Lions halt auch mit sehr guter Field-Position übernehmen und das am Ende dann für sich entscheiden. Extrapunkte, beide Kicker gehen 2 für 2. Die Panther Tommy Townsend für die Texans 5 Punts für einen 55-Yard-Brutto, 52-Yard-Nettoschnitt, bringt 2 der 5 in die 20. Jack Fox auf der anderen Seite hatte 4 Punts für einen 47 Yard Bruttoschnitt, nur 36,2 Yards netto, was insbesondere dadurch kommt, dass ein 17 Yard Return von Sims im ersten Viertel da reinschlägt. Er bringt immerhin einen der 4 noch in die 20, den sogar in die 10. Touchback Kickoffs lassen wir einmal weg. Es gab nämlich nur Touchbacks in dem Spiel bei allen 11 Kickoffs, die ausgeführt wurden. Wir kommen zum nächsten und damit letzten Spiel. Da schlagen die Miami Dolphins die LA Rams 23-15. Eine Field Goal Schlacht war es in Los Angeles. Joshua Carty für die Rams probiert 6 Field Goals, macht 5. Ein Fehlschuss hatte allerdings auch ein sehr weites Field Goal aus 57 Yards, geht da im dritten Viertel der Ball rechts vorbei. Vorher hatte er allerdings schon getroffen aus 34, aus 55, später trifft er dann noch aus 53, 22 und aus 31 Yards. Und auf der anderen Seite, Jason Sanders tritt dreimal an, ist jedes Mal erfolgreich, trifft aus 50, aus 37 und nochmal aus 50 Yards. Und bei, das macht nachher den großen Unterschied, bei den beiden Extrapunkten, die er probieren kann. Bei den Panthern, da ist es so, dass Ethan Evans wieder fit war und wieder ran durfte, nachdem er ja ein Spiel verpasst hatte und Ty Zentner im Einsatz war. Evans mit 3 Punts für einen 49,3 Yards brutto, 42,3 Yards sein Nettoschnitt, bringt 2 der 3 in die 20. Jake Bailey hat in dem Spiel 3 Punts, einen kritischen, einen 35-Yard-Punt von einer 32-Yard-Linie im ersten Viertel, bringt einen Punt in die 20, den sogar in die 10. Kickoffs führt bei den Rams Ethan Evans aus. Da geht er 4 von 4. Am Ende, nach dem letzten Field Goal von Joshua Carty, war man ja 8 Punkte zurück. Man hat dann also einen Extrapunkt, einen Onside-Kick probiert. Den hat Carty ausgeführt. Der konnte allerdings auch nicht recovered werden. Riley hat da den Ball für die Dolphins gesichert. Jason Sanders für die Dolphins geht 4 von 6 bei den Kickoffs. Längste Return 25 Yards. Und das Ganze hätte auch noch böse enden können für Jason Sanders, denn bei einem Extrapunkt ist er von Duron einmal umgehauen worden, hat sich glücklicherweise dabei nicht verletzt, aber es gab damit die einzige Roughing oder Running into the Kicker Strafe an diesem Wochenende gegen die LA Rams, ja, für Jason Sanders, der glücklicherweise danach noch im Einsatz war. Und das war sie, die komplette Woche in den Einzelspielen. Wir gucken uns mal an, wie die Gesamtstatistiken dann aussehen. Ja, an diesem Wochenende wurden 65 Field Goals probiert. Davon waren 53 gut, 10 sind daneben gegangen, 2 wurden geblockt. Trefferquote 81,5%. Das ist ein gutes Stück unter dem Saisonschnitt von 85,4%. Ein Ball ging an den Pfosten, dank Yang Wei-Ku. Das ist ein bisschen wenig, da brauchen wir ein bisschen mehr für etwas mehr Spendengeld. Ja, ich hatte es erwähnt, ein einziger Extrapunkt ist daneben gegangen, 55 von 56, Trefferquote 98,2, deutlich besser als der Saisonschnitt von 96,7. Bei den Touchbacks haben wir fast exakt die Saisonquote erfüllt, nämlich wir sind bei 65,7%, für die Saison sind wir jetzt bei 66% glatt. 3 Kickoffs waren zu kurz, ich hatte es erwähnt, insgesamt 8 damit in dieser ganzen Saison. Wir hatten den 18. 20-Yard-Touchback, also das ist eine Sache, ich hatte da gedacht, es wird sich etwas mehr entwickeln, aber ja, kommt doch nicht ganz so häufig vor. 3 Onside-Kicks wurden probiert, keiner davon war erfolgreich, längste Return war 56 Yards lang. Das längste Field Goal kam aus 58 Yards von Jake Bates, dahinter dann Kaimi Fairbairn 56 und Joshua Carty 55. Längster Punt, Bryce Barringer 75 Yards, Tressway 74 Yards, dann Logan Cook 68 Yards und in vierter Stelle und der erste, der dann kein Touchback wurde, 64 Yards von Matt Ariza. Bei den Power Panthern, Bryce Barringer gewinnt da ziemlich deutlich 2 Power Punts, 62,5 Yards, das ist also schon ordentlich. Logan Cook 4 Power Punts, 58,8 Yards und dann Tressway 58,5 Yards, ebenfalls bei 4 Power Punts. Wir hatten 3 Punts innerhalb der 5, leider keinen an die 1 diese Woche. Dafür 7 kritische Punts, also schon eine Menge. 5 Punts sind gemacht worden und es gab 9 Returns, die länger waren als 15 Yards. 7 Kickoff-Returns waren länger als 35 Yards. Davis da mit dem längsten bei Nick Folk da das Tackle gemacht hat. Die Chargers gegen die Titans. Insgesamt gab es 4 Tackles. Habe ich alle erwähnt? Nick Folk habe ich erwähnt, Trenton Gill habe ich erwähnt, Brian Eng habe ich erwähnt, Riley Dixon habe ich erwähnt. Doch, alle 4 habe ich erwähnt. Das ist sehr schön. Insgesamt haben wir damit 18 Tackles gehabt in dieser Saison. Ich habe den leider nicht geglückten Pass von Killebrew erwähnt und auch, dass Jason Sanders die einzige Strafe kassiert hat oder, wie sagt man, leidender war unter der einzigen Strafe an diesem Wochenende. PFF-Grades sind da und ich habe sie gerade eingepflegt. Bester Field Goal Kicker nach PFF, nach Pro Football Focus, auch schon mit einigem Abstand zurzeit, ist Brandon Aubrey von den Dallas Cowboys, dann Chad Ryland, dann Chris Boswell, dann Jason Myers. Die sind alle fast gleich auf. Ganz unten muss ich wieder einen Augenblick gucken, wer denn überhaupt noch aktiv ist von den Spielern. Joshua Carty, Jake Moody und Dustin Hopkins. Der war spielfrei, aber das ist zurzeit der schlechteste noch aktive Kicker. Bei den Kickoffs, neuer Mann ganz vorne, Zane Gonzalez, der zurzeit beste nach PFF-Grade bei Kickoffs, dann Joshua Carty, Matthew Wright und Youngway Koo. Matthew Wright auch schon draußen, Graham Gano wäre dann noch dabei. Und ganz unten Matt Gay, Tyler Bass, Evan McPherson und weiterhin mit einem miserablen Grade von 2,1 Kaimi Fairbairn. Also das ist nicht besonders gut. Sehr, sehr gut ist der beste Panther, da auch schon mit einer richtig großen Führung. AJ Cole von den Raiders führt deutlich mit einem PFF-Grade von 97, also fast perfekt, vor J.K. Scott, PFF-Grade von 91. Dann Michael Dixon, Corey Bajorges, Logan Cook. Und ich hatte von erwähnt, Collis Waitman auch sehr gut dabei an, was ist, 6. Stelle. Yep, mit einem PFF-Grade von 84,3. Ganz unten, die beiden Tampa Bay Panther sind immer noch die schlechtesten. Jake Kamada wäre da der schlechteste. Trenton Gill ist jetzt ja aktiv, der hat damit das schlechteste Rating. Kurz vor ihm Ryan Stonehouse und Tress Way. Also das da nicht so schön. Bei der Hangtime, wenig überraschend, weiterhin J.K. Scott. Mittlerweile mit einer sehr guten Führung hat da seine Spitzenposition ausgebaut. 8,0 Sekunden im Schnitt pro Punt, welcher der Ball in der Luft ist. Da schon ein gutes Stück vor Tommy Townsend, 4,67. Und danach dann Daniel Whelan von den Green Bay Packers, 4,65 Sekunden. Schlechtester da zurzeit ist Tress Way, 4,15. Teilt sich das mit Johnny Hacker und dann Ryan Stonehouse, minimal besser, 4,17. Also da ist noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Das gilt auch für Kicking for Squirts. Wir haben diese Woche eine bisschen enttäuschende Woche gehabt. Da ist ein bisschen was zusammengekommen, aber könnte ein bisschen mehr sein. Also, wenn ihr noch Geld spenden wollt für die Eichhörnchen-Schutzstation in Eckernförde, dann kontaktiert mich doch gerne. Da finden wir sicherlich eine Möglichkeit, wenn ihr da beitragen wollt. Wir sind jetzt bei 140,95 €. Also, ja, ich würde mal sagen, die 150 € in der nächsten Woche pushen, packen, das wird hart. Das wird sehr schwer werden, aber möglich ist es und wir bleiben da ja optimistisch. Ja, das waren die Statistiken aus der NFL und wir gucken jetzt mal ganz kurz rein, wie es denn im College Football gut oder schlecht lief. Ja, sehr positiv lief es für den Kicker, zumindest persönlich für den Kicker der Oklahoma Sooners im Spiel gegen die Missouri Tigers. Mit sehr wilden letzten Minuten reicht es am Ende für Missouri zu einem 30-23 Sieg. Aber zumindest, wie gesagt, persönlich hat Zach Schmidt für die Sooners einen guten Tag gehabt. Er tritt an bei 2 Extrapunkten, die sind gut. Und er tritt an bei 3 Field Goals, die sind auch alle gut. Er trifft aus 35 Yards, das kann man machen, aus 40 Yards kann man auch machen, aber er trifft aus 56 Yards, das zweitlängste Field Goal im College Football an diesem Wochenende. Also deswegen Kicker der Woche, Zach Schmidt von den Oklahoma Sooners, auch wenn Mizzou am Ende gewinnt. Andreas Herdergott wird sich da natürlich sehr drüber freuen. Ich habe mich gefreut über den Sieg der Ohio State Buckeyes. Die schlagen relativ problemlos die Purdue Boilermakers 45-0. Auch weil deren Kicker keinen so guten Tag hat, um es mal nett auszudrücken. Spencer Porat heißt der. Ja, und der Purdue-Kicker geht in diesem Spiel 0-2. Und ja, das alleine ist schon schlecht. Aber beide Field Goals waren jetzt auch ja sehr machbar. Er trifft nicht aus 38 und nicht aus 29 Yards. Deswegen unser nicht so gut Kicker der Woche, Spencer Porat von den Purdue Boilermakers. Deutlich besser lief es bei unserem Panther der Woche. Der kommt von San Diego State. Go Aztecs. Der heißt Tyler Pestula und ja, hatte im Spiel gegen die New Mexico Lobos 4 Punts. Man verliert leider 21-16, aber Tyler hat seinen Job gemacht. 4 Punts. 3 dieser 4 Punts bringt er in die 20. Insgesamt einen 46,5 Yards Schnitt. Er bringt einen Punt an die 10-Yard-Linie, einen Punt an die 2-Yard-Linie und dann bringt er einen Punt, der 64 Yards covert, an die 1-Yard-Linie. Ein 64-Yard-Punt out of bounds auch noch, also wirklich ganz präzise Arbeit geleistet. 64 Yards out of bounds an der 1-Yard-Linie. Deswegen Spieler der Woche, Panther der Woche, Tyler Pestula von San Diego State. Und das war sie auch schon, die 235. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich muss dran denken, gleich die Soundbites reinzuschneiden, denn die habe ich jetzt tatsächlich rausgelassen. Mal gucken, ob ich dran denke. Falls ich es vergessen habe, sagt mir Bescheid, wenn da irgendwie ein komisches Loch plötzlich drin ist. Das liegt dann an mir. Ja, nächste Woche vielleicht große Neuigkeiten für den Podcast. Mal gucken. Bin da an einer Sache dran, aber kann ich euch noch nicht zu viel erzählen. Mal schauen, ob da irgendwas raus wird oder nicht. Und wenn ja, was da überhaupt passiert. Ich habe da selber keine Ahnung von. Denkt sonst an die Bewertung und macht vielleicht ein bisschen Werbung für den Podcast. Würde mich sehr freuen. Zuhörerzahlen sind doch im Moment ja, überschaubar, sagen wir es mal so. Seltsamerweise hatte ich in der Offseason deutlich mehr Zuhörerinnen als in der Season. Hängt vielleicht auch einfach damit zusammen, dass das Angebot einfach zu groß ist, was man zurzeit an Podcasts hat. Ich merke das bei mir selber, dass ich nur noch sehr, sehr ausgewählte Football-Podcasts höre und längst nicht mehr alles. Übrigens, ihr müsst ihn gar nicht hören. Es reicht, wenn ihr den downloadet. Das ist vollkommen ausreichend. Nur das wird bei mir gezählt. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.